Ich möchte heute mal ganz anders anfangen. Ich habe wieder mal ein Experiment mitgebracht. Und Experimente, seht es mir nach, die haben ja immer so ein bisschen was Experimentelles. Ich hoffe, die Kirche bleibt stehen, aber das kann auch manchmal nicht funktionieren. Ich möchte euch heute mal erklären, was Jesus wirklich gemacht hat, als er hier auf die Erde gekommen ist. Anhand eines Experimentes. Jetzt müssen wir vielleicht mal gucken, dass die Kamera da auf diesen Tisch zeigt. Das wird jetzt unsere. Ha? Hinfallen, liegen bleiben. Ach, so ein schöner Käfer, ne? Der tat mir so leid. Und darum geht's. Hinfallen, liegen bleiben, aufstehen ist unser Thema. Aber zuallererst müssen wir mal hier auf diesen Tisch gucken. Ich hoffe, man sieht das gleich. Okay, ich kann ja schon mal anfangen. Wir haben hier einen großen Teller und einen Cent. Und wisst ihr, der Cent, das ist nicht viel wert. Mit einem Cent kann man eigentlich nichts kaufen. Man diskutiert ja ewig, ob man vielleicht die Cents mal abschafft. Ne? Skandinavische Länder oder so, da kannst du keinen Cent mehr haben. Dieser Cent steht für uns Menschen. Bei 7,3 Milliarden bist du vielleicht wie so ein kleiner Käfer auf dem Rücken, der da mit allen Vieren strampelt. Das fällt nicht ins Gewicht, ob es dich gibt oder nicht. Ein kleiner Cent. Und dieser kleine Cent, der ruht hier auf dieser großen, weiten Welt. Jetzt muss man mal unbedingt die Kamera auf den Teller richten. Darum geht es vor allem. Ihr seht, das bist du. Auf dieser großen Welt ein kleiner Cent. Und wisst ihr, dem Cent geht es eigentlich ganz gut. Schön weiß, alles sauber, alles clean. Das bleibt nur nicht so. Und zwar, die Sünde kommt in die Welt. Und wisst ihr, manchmal habe ich so, je länger ich lebe, desto mehr kapiere ich, was Sünde ist. Ist das Sünde? Sind nicht nur so einzelne Taten. Sünde, das ist nicht nur, ich habe mal was Schlechtes gemacht, habe mal gelogen oder mal ein paar Kaugummis mitgehen lassen. Sünde, das ist so eine Sache, da steckst du nicht nur so ein bisschen drinne, die geht dir nicht nur so Oberkante, Unterlippe, sondern die Sünde, da steckst du bis über die Haarwurzeln drinne. Über dir ist Sünde, unter dir ist Sünde. Neben dir ist Sünde. Du bist mitten in der Sünde. Und wie ihr seht, Cents können nicht schwimmen. Das ist jetzt nicht die große Erkenntnis, ne? Muss man nicht studiert haben, aber Cents können nicht schwimmen. Die gehen immer unter. Du bleibst in der Sünde unten drinne. Da kannst du nichts machen. Hilflos. Und wisst ihr, das wäre ewig so geblieben. Das ist unser Zustand. Wenn es nicht diesen gnädigen Gott gab, der seinen Sohn gesandt hat. Jette, du musst mir mal helfen. Kannst du mal die Kerze anzünden? Und zwar, wenn du gerade hier so sitzt, dieser Jesus, das Licht der Welt, kam in mein, ich sag das mal so altdeutsch, Sündenpfuhl. Kannst du die mal da reinstellen? In den Sündenpfuhl. Und wenn wir sehen, das Licht leuchtet zwar wunderbar, aber seine Füße sind auf alle Fälle auch in dem Sündenpfuhl drin. Da ist Jesus, da bin ich. Ja, da tut sich immer noch nichts in meiner Situation. Jesus kann ganz weit weg sein, es gibt ihn, ist okay. Ändert an meiner Situation nichts. Und jetzt kommt das große Experiment, ich hoffe, es klappt, ne? Da passiert nämlich was. Jesus war auf der Welt. Das Licht scheint in der Dunkelheit. Und vielleicht seht ihr das. Es scheint in der Dunkelheit. Und immer mehr nimmt es meine ganze Sünde weg. Es nimmt alles weg. Und das Ergebnis, guckt euch mal an. Der Cent ist frei. Der ist vielleicht noch ein bisschen bläulich. Ein paar Sünden, die sind noch dran. Aber es ist komplett weg. Um mich herum, die Sünde ist weg. Warum? Weil er hat das alles auf sich genommen. Er hat das alles auf sich getragen. Und ihr seht, die Kerze ist aus. Es hat ihm alles gekostet. Dabei ist er gestorben. Dabei ist er gestorben. Das hat ihm selbst das Licht ausgelöscht. Meine Sünde. Und wisst ihr, das zu begreifen, Jesus hat mich da nicht rausgepickt nur. Ne? Der hat mich da, okay, ich habe mich bekehrt und so weiter und jetzt bin ich ein Christ, sondern er hat das alles mitgenommen. Er hat das alles weggenommen. Es ist alles frei, es ist alles weg. Ich kann ohne diesen ganzen Ballast oder diesen ganzen Schlamm leben. Genial, ne? Die Hochintelligenten werden jetzt sagen, ja, ich weiß, Physik und Luft und so weiter und so fort. Wir sind ja jetzt nicht im Physikunterricht, ne? Das ist ja das Gute. Darum geht es gar nicht. Wir sind im Gottesdienst. Und wisst ihr, manchmal sind wir so, ach, wisst ihr, man kann sich an die größten Segnungen des Lebens so gewöhnen. Das ist so alltäglich. Jesus starb für meine Sünden, klar. Und das ist dann so, und das haben wir auch schon in der Kindergottesdienst gehört, und das wissen wir ja alle, und das ist auch nicht so. Aber wisst ihr, das zu begreifen, dass ich hoffnungslos verloren bin. Ich möchte nochmal Jesaja 53 lesen, da heißt es, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesaja 53. Unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich genommen. Und wisst ihr, das wird dann oft so ausgelegt, unsere Leiden, unsere Schmerzen, die Krankheiten. Und dann könnte man jetzt einen guten Aufruf machen und sagen, es steht da, Jesus hat deine Krankheiten auf dich genommen. Und heute ist ein Tag, wo wir für dich beten, dass du frei wirst. Richtig, wünsche ich mir, dass wir das hier machen. Aber ich glaube, das ist auch noch viel mehr. Meine Qualen und meine Schmerzen. Weißt du, manchmal denke ich, ein Vorteil hast es, wenn du im Himmel bist. Du leidest nicht mehr unter dir selber. Manchmal denke ich, wenn ich so mein Leben angucke, manchmal hat man ja so leichten, vielleicht können wir wieder den schönen Käfer da, vielleicht hat man ja manchmal so einen Zustand, ne? So diese Käferrückenposition. Und dann denke ich manchmal an den Himmel und denke, Herr, dann werde ich nicht mehr kämpfen mit diesen ewigen Sachen, mit denen ich hier auf der Erde kämpfe. Da bin ich schon 50 Mal zur Beichte geschritten. Ne? Da habe ich 50 Mal mir Vorsätze gemacht, habe mir Pläne gemacht. Und ich habe gemerkt, ich schaffe es doch nicht. Ich stecke da so tief drin und ich schaffe das trotzdem nicht. Ich schaffe es nicht. Und wisst ihr, darum geht es uns heute. Um die, die hinfallen, um die, die hier liegen bleiben. Es geht aber auch ums Aufstehen. Wisst ihr, für diese Menschen haben wir in unserer deutschen Sprache und in der Jugendsprache wunderbare Begriffe. Da sind wir sehr kreativ, um diese Menschen zu beschreiben. Die notorischen Sünder, die ewigen Versager, die Nicht-Durchzieher, die geistlich Schwachbrüstigen, der Held im Erdbeerfeld. Ich könnte jetzt noch viele, viele Synonyme für diesen Menschentyp beschreiben und sagen. Und euch fallen wahrscheinlich viele, viele von diesen Sätzen ein. Warum? Weil du sie vielleicht selber gehört hast. Loser, Versager. Vielleicht, weil man diese kleine Stimme auch innerlich drin hat, die ihnen das auch selber jeden Tag sagt. Und ich will heute mal eine Predigt für diese Menschengruppe halten. Ich halte heute mal eine Predigt für einen Mann namens Martin. Ich gehöre nämlich zu den eben aufgezählten. Und wisst ihr, ich möchte mal anknüpfen an die Geschichte, die Paul letzte Woche mit uns geteilt hat. Da gab es die zwei geistlichen Schlachtenbummler, sage ich mal, den Paulus und den Barnabas, die alten geistlichen Haudegen, die die Welt für Gott gewonnen haben. Und die beiden kriegen sich so in die Flicken. Die kriegen sich so ans Streiten. Und warum? Wegen so einem Typ, wegen so einem Loser, wegen so einem Markus. Das ist komisch, ne? Also, das ging nicht darum, wo gehen wir hin? Was ist unsere Missionsstrategie? Sondern es ging eher darum, wen nehmen wir nicht mit, ne? Und da wollen wir mal weitergehen in diese Geschichte und das vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen. Das wollen wir noch mal vertiefen und vielleicht uns ein bisschen auf die Spurensuche nach diesem Markus machen. Da bleibt man mal stehen. Wir lassen jetzt mal den Paulus mit seinem Freund Timotheus oder so, die ziehen jetzt mal einfach los, ne? Und die erreichen jetzt mal die Welt und wir beschäftigen uns mal ein bisschen bei dem Schwachbrüstigen, der Markus. Ich habe einfach mal so eine kleine Spurensuche veranstaltet und ihr seht es mir nach. Ich weiß nicht, ob Markus jetzt vom Himmel zuguckt und das Lächeln kriegt und sagt, na ihr Lieben, so genau war das nicht, wie ihr hier mutmaßt. Aber vielleicht sagt er sogar, boah, hätte ich gar nicht gedacht, wo habt ihr das denn her? Ne? Und ich will mal so ein paar Stellen einfach mit euch betrachten und ein bisschen mutmaßen. Wir kommen erstmal so Herkunft, ne? Kinderstube. Wer war eigentlich dieser Markus? Und ich lese das mal vor. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt. Das ist so die Vorgeschichte, einfach nur zum Verständnis. Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Vielleicht kommt es wieder. Ah, da ist es, genau. Er, Petrus, kam an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Aha, da taucht der erste Mal der Name Markus auf. Da in der Apostelgeschichte 12, eigentlich ging es gar nicht um ihn, sondern um Mutti, um seine Mutter, die da alle aufgenommen hat. Geht weiter, Apostelgeschichte 12 weiter. Barnabas aber und Saulus kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, von Jerusalem zurück und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit. Dann sind sie losgezogen. Die Geschichte hatten wir das letzte Mal. Nur zum Verständnis. Und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten auch Johannes Markus zum Diener. Das mal so zur Kinderstube. Wo kam eigentlich der Markus her? Was war das für ein Typ? Und ich glaube, anhand dieser kleinen Indizien kann man ganz viele Sachen herausfinden. Ich würde einfach mal mutmaßen, Markus war ein frommer junger Mann. Man könnte darauf schließen, dass er aktuell noch bei Mutti wohnte. Mutti war eine fromme, gastfreie Frau und wahrscheinlich wohlhabend. Also wenn du so ein Haus hast, wo die ganze Gemeinde sich versammeln kann, dann musst du schon ordentlich Schotter haben. Das war eine prächtige Villa. Vielleicht hat sie da auch noch eine Großküche gehabt, um die alle zu bewirten. Das war ja damals üblich. Mit Knurren und Magen gingst du nicht vom Gottesdienst. Und ich denke, dass der Markus das mitgekriegt hat, die Gottesdienste im Haus. Die Hausgottesdienste. Und ich glaube, der hat das vielleicht sogar mitgekriegt, wo der Petrus vor der Tür stand, gekloppt hat und sie ihn erst nicht reingelassen haben. Die Geschichte kennt er bestimmt. Also, ein braver, toller, frommer, junger Mann, ein wunderbarer Praktikant. Ich glaube, jeder bei uns in der Gemeinde würde sagen, Mensch, diesen tollen, wohlerzogenen, manierlichen, gebildeten, intelligenten Mann, den brauchen wir. Ne? Und der will sogar noch bei uns für nothing dienen. Ne? Vielleicht hat Mutti ihn sogar noch gesponsert. Ne? War ja wohlhabend. Der ist auf eigene Kost und Logis gereist. Oder denkst, Mensch, wenn wir so einen in der Gemeinde hier hätten, ne? Das wäre toll.
Und man brauchte so praktische Leute bei einer Missionsreise. Ne? Das musste einer Essen kochen, das musste einer Wäsche waschen, es musste einer die Liedblätter kopieren. Und das musste auch einer bei der Zeltevangelisation den Ordner spielen und hinterher die Stühle wieder einräumen und so weiter. Es gab genug für so einen Diener zu tun. Ihr seht das da, ne? Der kleine Muttis Liebling, ne? Und dann ging es ans Buckeln. Denkt mal, das war vielleicht so seine Situation. Aber er hat sich ja drauf eingelassen, ne? Er hat ja eben Muttis heimischen Herd nicht so dolle geliebt als das Abenteuer mit Jesus. Der ist ja losgezogen. Das ist ja schon mal, wie viele bleiben bei Mutti sitzen, ne? Der hat es schon mal gewagt. Das müssen wir ihm mal zugute rechnen. Dann kommt es natürlich zum großen Eklat. Als aber Paulus und seine Begleiter von Paphos abgefahren waren, kamen sie nach Berge in Pamphylien. Johannes, Markus aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Ich habe mal so gedacht, vielleicht hat der Paulus schon Rundbriefe geschrieben. Das ist ja so üblich bei Missionswerken, ne? Und vielleicht stand da so ein leicht sarkastischer Artikel über ihn drin. Ich lese das mal vor. Reiches Muttersöhnchen kriegt kalte Füße. War wohl doch etwas too much, was sich der Zarte da vorgenommen hatte. Weit war sie noch nicht gekommen. Auf der zweiten Station der Missionsreise schon aufgesteckt. So richtig haarig war es ja noch nicht geworden. Schöner Segeltörn über Zypern auf dem Mittelmeer. Steine hatten sie noch nicht ins Gesicht bekommen. Und bevor es so richtig losging, war für ihn schon Schluss. Am Ende seines kurzen Missionstrips stand in Stein gemeißelt: Ich kann nicht mehr. Wieder schön zurück ins schöne Eigenheim, an Muttis Busen heulen über den harten, strengen Missionsdirektor Paulus, der immer so viel von ihm fordert. Keine Ahnung, worum er gegangen ist. Ich weiß aber, warum ich oft dem Reich Gottes den Rücken gekehrt habe. Da gibt es Dinge, da kannst du körperlich nicht mithalten. Wisst ihr, ich stelle mir das mal so vor, Affenhitze, Paulus mit Strechschritt, 50 km/h am Tag, ne? Und der gute Markus, ne, mit Sack und Pack hinterher, ne? Mutti hat ja alles gemacht, die war einkaufen, die Füße waren das gar nicht gewöhnt, ne? Abends saß er dann, während Paulus da doch mal so richtig zum Gebet trommelte, saß er dann und pulte an seinen Blasen, ne? Also, der konnte einfach nicht mehr, ne? Bei Mutti war er gewöhnt, Punkt 12 gab es Mittag. Bei Paulus gab es vielleicht alle zwei Tage mal was zu essen, ne? Immer dieses Camping unterm Sternzelt, die Mücken. Ich kann das gut verstehen, dass er dann irgendwann sagte: Du, Paulus, vielleicht hat er es ja gar nicht gesagt. Vielleicht heim und stillig, während die anderen am Lagerfeuer mitten in der Nacht schnarchten, hat er seinen Rucksack gepackt und Tschüssikowski, weg war er. Aber wisst ihr, ich kenne das sehr, sehr gut. Dass du manchmal denkst: Nee, ich kann nicht. Wisst ihr, für mich war immer eine der größten Horrorveranstaltungen im Kirchenleben Gemeindebau, Baueinsatz. Ne? Also da hattest du diese richtigen Handwerkertypen, so richtige Muskeln, so richtige Männer. Weißt du, da saß jeder Schlag, die brauchten keine Wasserwaage. Ne? Das war akkurat. Ne? Wenn ich dann Bild anbohrte an die Wand, das war immer sehr kreativ, ne? Hing das dann da. Ne? Und die guckten dann immer so: Ja, so kann man es auch machen, war da so der Kommentar. Ne? Ich weiß noch, wie ich dann mal mit den Männern versucht habe, so eine Wand zu putzen, so den Mörtelrand. Ne? Die machten zack, zack, zack. Ne? Ich machte auch zack, zack, zack. Und bei mir kam die ganze Plempe von der Wand wieder runter. Ne? Und irgendwann habe ich die lieben Brüder dann wahrscheinlich auch so genervt, dass sie mich dann immer zum Sandschippen geschickt haben. Ne? Also das konnte ich, Sandschippen. Ne? Und nur wenn der Sand geschippt war, ne? Das gegrillt habe ich dann immer noch. Da war auch mal gut, das konnte ich. Ne? Und dann irgendwann, wenn wieder Baueinsatz war, da hatte ich dann immer unheimlich viel zu tun. Ne? Dann ganz viele Termine und das müsst ihr ja verstehen, ich kann heute nicht. Und ich klammer auf, ne? Ich habe auch gedacht, denen war es ja auch recht, dass ich Termine hatte und so. Ne? Also ich kann Markus gut verstehen. Oh ja, wir sind, ach Leute, wir sind schon viel zu spät. Wisst ihr, es gibt aber noch viel mehr diese geistlichen Versagen. Diese Dinge, wo du merkst, ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Ich weiß nicht, wer von euch mal im Fitnessstudio war. Das war für mich manchmal, ich habe einmal so ein Probetraining gehabt, das war für mich das Erlebnis eines Gottesdienstes. Ne? Da hast du so Typen, ne? Da hast du den Eindruck, die sind so geschmiedet bei Thyssen und Krupp, ne? Waschbrettbauch und alles. Ne? Und dann stehen die da in der Umkleidekabine, da wird gepost, stundenlang sitzen die, ne, vor dem Spiegel oder stehen die. Und ich mit meiner Bikini-Figur daneben. Ne? Und dann dachte ich so, weißt du, so habe ich mich oft geistlich gefühlt. Ne? Da hast du die Leute, die Ritter vor dem Herrn, ne, die erzählen eine Sache nach der anderen und ich krieg's nicht hin. Und ich krieg's nicht hin. Und dann denke ich so, ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt, ich habe die 37, ich brauche da nicht lange zu grübeln. Diese vielen Situationen, wo ich es geistlich nicht hingekriegt habe. Ne? Du sitzt auf Arbeit, es ist Frühstückspause, du kaust an deiner Stulle, ne? Ringsrum deine Arbeitskollegen und dann hast du die 1000-prozentige Chance, die Flagge für den Herrn zu hissen. Und dann verwandeln sich deine Arbeitskollegen wie in 5 Zahnärzte, die mit so einem Bohrer vor dir stehen, so bzzz, und du kriegst die Zähne nicht auseinander. Und dann hinterher kommt dann natürlich das Wort von Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja Paulus, du nicht, aber ich. Und wisst ihr, ich kenne diese Situation ohne Ende. Es gibt noch dickere Klöpse. Die Ehe geht zu Bruch. Man braucht vielleicht eine halbe Flasche Wein jeden Abend, um runterzukommen. Und irgendwann merkt man, dass die Flasche einen im Griff hat. Und wisst ihr, wie die Geschichte meistens endet und auch bei dem Markus geendet wäre? Man geht dahin, wo man hergekommen ist, zurück. Man wird nicht Heide, man schwört nicht ab, aber man wird Mitglied in der größten Kirche Berlins. Wisst ihr, was die größte Kirche Berlins ist? Das sind die Christen ohne Kirche. Da wird man Mitglied. Warum? Weil man dem Fitnessanspruch der Kirche nicht genügen kann. Weil man merkt, ich bin ein Versager, ich bin ein Loser, ich krieg das nicht hin. Und wisst ihr, ich trage da viel, viel Trauer. Ich kenne viele Menschen, die sich verabschiedet haben in die größte Kirche, weil sie es nicht hingekriegt haben, weil sie dem Anspruch nicht genügen können. Und ich habe eine große Sehnsucht, dass eines Tages die Tür aufgeht und diese Menschen wiederkommen. Diese Menschen wiederkommen, weil sie merken, wir haben einen gnädigen Gott. Ha, guckt euch mal das Bild an. Ich lese es noch. Ach Leute, die Zeit. 5 Minuten länger? Okay, ja, Birol nickt. Okay, danke. Okay, Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihm gewichen war und nicht mit ihm gegangen war zu dem Werk. Es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnehmen und nach Zypern segelte. Hat man letztes Mal gehört, aber ich möchte noch ein paar Hintergründe sagen. Wieso, weshalb, warum? Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Cousin des Barnabas. Deswegen ihr Befehle erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig. Das sind nur so kurze Infos auf unserer Spurensuche, die wir mal im Hinterkopf behalten müssen. Ich kann den Paulus gut verstehen, den nicht mitzunehmen. Das war einfach stressig. Und du wusstest nicht, also du konntest im Grunde schon die Wetten abschließen, wie viele Tage der überhaupt da war. Also, dass man sich so einen Klotz beim zweiten Mal nicht mehr ans Bein binden will, ne, das ist gut verständlich. Aber wisst ihr, dann gab es noch den Barnabas. Sohn des Trostes. Und genau diesen brauchte jetzt Markus. Wisst ihr, ich stelle mir das manchmal so vor, da saß er dann bei Mutti und genoss das aber nur einen Tag. Hat sie vielleicht geduscht und sich erholt und auf einmal kam die Verdammnis, was bin ich nur für ein Punkt, 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 habe ich alle aufgeführt am Anfang. Ne? Da vor der Tür, Da stand gerade noch der Petrus, der sich nicht zu schade war, für den Herrn ins Gefängnis zu gehen. Und ich krieg schon kalte Füße, wenn ich da mal ein Flyerchen verteilen soll. Und dann saß er da und versackte. Und wahrscheinlich hätten wir heute nie das Markus-Evangelium gehabt. Ne? Er wäre vielleicht so Geschichtsschreiber geworden vom römischen Kaiser, wie Flavius Josephus oder wie die Typen alle hießen. Wenn es nicht einen Barnabas gegeben hätte, einen Sohn des Trostes, der ihm hinterhergestiegen ist und gesagt hat, Mensch, an die Tür geklopft, Markus, packen, in 2 Stunden geht's los, 2. Missionsreise. Ne? Stell dir das mal vor, ne? Der ist aus allen Himmelswolken gefallen, dachte, was, mich? Er hatte gedacht, dass vielleicht der Barnabas kommt mit der Stellenanzeige, du, Megachurch in Jerusalem, sucht einen Hausmeister, ne? Das hätte vielleicht noch geworden. Ne? Aber, versteht er? Aber wieder zurück, das Gleiche. Ich als Versager. Und wisst ihr, ich habe eins gemerkt. Das ist der Heilige Geist. Der führt dich genau wieder zurück an den Ort deines Versagens. Ich sage immer, bei Teen Challenge gibt es immer so einen Therapiesatz. Ne? Entweder du lernst es oder du lernst es. Ne? Das ist der Heilige Geist. Ne? Das gibt eigentlich nur eine Sache, du lernst es. Ne? Und du lernst es nicht, indem er einfach den Markus mitgenommen hätte und gesagt, du machst jetzt erstmal 3 Jahre Bibelschule, ne? Und dann gehst du ins Fitnessstudio und dann schauen wir mal. Sondern er sagt, du, hör mal, packen, das geht wieder weiter. Und das finde ich so genial an unserem Gott. Der nimmt dich wieder mit an den Ort deines Versagens und sagt, komm, 2. Runde, wir schaffen das. Und wisst ihr, die 2. Runde war aber anders als die 1. Runde. Die sind nämlich nicht in die Türkei aufgebrochen oder nach Griechenland, die sind nach Zypern gesegelt. Da waren sie schon mal. Da hatten sie schon Bekannte. Man konnte vielleicht am Anfang einen kleinen Segeltüren machen, eine kleine Jüngerschaftsschule, ne? Bisschen Erbauung, Ausruhen. Frisch gestärkt ging es ans Land, erstmal zu den Altbekannten, da gab es schon eine Gemeinde. Und, wie wir gelesen haben, Barnabas kam aus Zypern. Der war der perfekte Reiseleiter, der kannte die Sprache, der konnte ihn da gut einführen. Und das war ein Schuh, der passte dem Markus. Das passte. Und da konnte er erste Schritte machen. Und wisst ihr, ich glaube, der große Unterschied, und das meine ich nicht werden, der große Unterschied zwischen Paulus und Barnabas in der Geschichte war, für Paulus war Markus einfach ein Mitarbeiter in der Mission, auf den er sich verlassen muss. Für Barnabas gehörte Markus zur Familie. Es war sein Cousin. Der gehörte zur Familie. Da war Liebe. Wisst ihr, und Liebe, das habe ich immer wieder festgestellt, Liebe, da geht es nicht darum, was der andere leistet, sondern es geht darum zu erkennen, wer der andere ist. Es geht nicht darum, was er leistet, sondern zu erkennen, wer der andere ist. Und wisst ihr, Markus, glaube ich, hatte einfach so einen zweiten Blick. Der Barnabas, der hatte so einen zweiten Blick. Der hat gesehen, was hinter dem ist. Der hat das Herz von dem Markus gesehen. Der letzte Punkt. Es ist noch nicht Schluss in Zypern. Wir hören erstmal eine ganze Weile nichts, aber dann geht es nochmal richtig los. Da sagt der Petrus in seinem ersten Brief, schreibt er, es grüßt euch die Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Hey Leute, dieses Bild finde ich Hammer. Ne? Vom Loser zum Lover, zum Liebhaber. Es grüßt euch Markus, mein Sohn. Das ist eine Auszeichnung. Der erste Bischof der Kirche, Petrus, der engste Weggefährte des Herrn, nennt ihn mein Sohn. Er war Sohn geworden. Ein Sohn, der für die Familie sorgte. Ein Sohn, der sich vielleicht auch um den Vater kümmerte. Wisst ihr, wenn man der biblischen kirchengeschichtlichen Legende, ob es eine Legende ist, bezweifle ich sogar, wenn man dem glauben will, dann hatte Markus bei dem Petrus einen ganz wichtigen Stellenplatz. Der hatte nämlich einen Vorteil. Dadurch, dass Mutti wohlhabend war, hat sie ihn auf die Schule geschickt. Dieser Luxus war wahrscheinlich dem Petrus gar nicht so vergönnt als Fischer. Armer Mann. Und dann hat er in Rom wohl, so berichtet die Kirchengeschichte, den Petrus übersetzt und hat die Geschichten, die Petrus gepredigt hat, einfach niedergeschrieben. Das ist das Markus-Evangelium. Eigentlich müsste man es Petrus-Evangelium nennen. Das sind eigentlich diese niedergeschriebenen Geschichten von Petrus. Schriftsteller statt Pfadfinder. Aber wisst ihr, er hat gefunden, wozu Gott ihn gemacht hat. Er hat die Schuhe gefunden, die Gott für ihn bereitet hat. Und da merke ich, das hat Gott mit dir vor. Das ist Gottes Wunsch. Wisst ihr, manchmal, glaube ich, laufen wir irgendwelchen geistlichen Menschen hinterher. Und weißt du, wenn du mit Schuhgröße 39 jemanden in seine Schuhe steigst, die Schuhgröße 47 sind, dann kriegst du Blasen, weil die nicht für dich geschaffen sind. Aber wisst ihr, ich glaube, dass Gott, dass Jesus für jeden die richtigen Schuhe hat. Und dass Jesus jeden in den richtigen Dienst führen will. Die letzte Sache, beeile dich bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Crentius nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Boah, er ist mir nützlich zum Dienst. Alle hatten sie Paulus verlassen. Demas ist noch schlimmer, der ist wieder in seinen Luxus zurückgegangen, der hat die Welt lieb gewonnen. Aber Markus, der ist nützlich zum Dienst. Das ist ein geistiger Ritterschlag, ne? Von einem, der eigentlich einen Haken hinter ihm gemacht hatte, der sagt, der Markus, der ist mir so nützlich, bring den mit, den brauche ich. Und wisst ihr, als letzten Gedanken, das ist ein ganz toller Satz, wenn den Jesus mal zu dir sagt, der war mir nützlich zum Dienst, sie war mir nützlich zum Dienst. Das ist eine Auszeichnung, das ist die Goldmedaille. Wisst ihr, ich habe so gedacht, das ist ein Satz, Silke, bitte merken, ne? Da ich ja zuerst gehe, das ist ein Satz für, das für ein Satz für einen Grabstein. Wenn Gott zu dir sagt, er war mir nützlich zum Dienst. Es gibt Hoffnung. Für mich, Hoffnung für dich. Dieser Gott, dieser Heilige Geist, der macht aus den unbrauchbaren Menschen, der macht Menschen, die ihm nützlich zum Dienst sind. Er nahm nämlich unsere Schwachheiten, unsere Schmerzen, unsere Qualen auf sich. Und wisst ihr, eins meiner Gebete, was mir so aufgegangen ist bei der Vorbereitung, ich möchte eigentlich jeden Tag bitten, Herr, mach mich heute nützlich zum Dienst. Mach mich heute nützlich zum Dienst. Amen.